Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Regina Frei. Höre Israel, das ist die Sendung, in der wir uns auf den kommenden Sonntag vorbereiten. Wir schauen besonders auf die Texte des kommenden Sonntags, denn dieser kommende Sonntag ist ja auch ein ganz besonderer Sonntag, bei vielen noch bekannt als Weißer Sonntag. Papst Johannes Paul II. Hat ihn zum Barmherzigkeitssonntag ernannt, gemacht. Und wir schauen heute besonders auf die Lesung und auf das Evangelium vom kommenden Sonntag. Und Referent heute ist Professor Dr. Burkhard Zapf. Er ist Professor für Altes Testament an der Universität Eichstätt. Professor Zapf, grüß Gott.
Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die theologische und geistliche Einstimmung auf den Weißen Sonntag. Wir werden beide Lesungen, also die erste Lesung aus der Apostelgeschichte, und dann das Evangelium hören. Ja. Zuvor aber möchte ich ein kurzes Gebet um die Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Und hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nie mehr verliere. Amen.
Amen. Zur Einstimmung hören wir jetzt zunächst die erste Lesung. Wenn Sie mitlesen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie ein Schott-Messbuch zu Hause. Wir sind im Lesejahr A und dort dann der zweite Sonntag der Osterzeit. Und die erste Lesung finden Sie dort auf Seite 257. Oder wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, dann können Sie auch dort nachschlagen. Die Lesung ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, dann ab Vers 42 bis 47. Also Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Soweit die Worte der ersten Lesung, Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Wir hören dazu nun den Impuls von Professor Dr. Burkhard Zapf.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bekanntlich unterscheidet sich die Osterzeit liturgisch in verschiedener Hinsicht deutlich von den Sonn- und Werktagen des Jahreskreises. Dazu zählt etwa auch, dass in der Osterzeit, abgesehen von den 7 Lesungen der Osternacht, in der Leseordnung keine Lesungen aus dem Alten Testament vorgesehen sind. Die Stelle, die an den Sonntagen des Jahreskreises normalerweise als erste Lesung ein alttestamentlicher Text einnimmt, ersetzt in der Osterzeit eine Lesung aus der Apostelgeschichte. Es handelt sich dabei, wie wir der Einleitung der Apostelgeschichte entnehmen können, um das zweite Werk des Evangelisten Lukas, das er an einen gewissen Theophilus adressiert hat. Die Apostelgeschichte ist nun in ihrer Gestalt eine ganz eigene Schrift im Neuen Testament. Sie entspricht weder den Evangelien, die wichtige Ereignisse und wesentliche Inhalte der Botschaft Jesu verkündigen, noch der Briefliteratur, in denen zum Beispiel Paulus oder seine Schüler ihren Gemeinden Orientierung und Wegweisung geben. Die Apostelgeschichte erzählt vielmehr, wie er ihr Name schon sagt, die Geschichte der frühen Verkündigung des Evangeliums, angefangen vom Pfingstereignis bis hin zur Ankunft und dem Aufenthalt des Apostel Paulus in Rom. Dabei ist sie jedoch keine moderne Geschichtsdarstellung, wie wir sie etwa heute in einem Geschichtsbuch finden würden, sondern sie schildert die Geschichte der jungen Christenheit so, dass daraus wiederum eine Verkündigung wird. Es wird nämlich deutlich, wie und in welcher Gestalt durch die Führung des Heiligen Geistes in der jungen Kirche das Evangelium Wurzel schlägt und welche Wirkungen dies auf die damalige Welt hat. Dabei hinterlassen Missionserfolge ebenso ihre Spuren wie Rückschläge und Widerstände, die den Verkündern des Evangeliums, allen voran dem Völkerapostel Paulus, entgegenschlagen. Nichtsdestoweniger wird deutlich, wie das Evangelium ausgehend von Jerusalem bis zur Hauptstadt des damaligen Erdkreises Rom gelangt. Daran soll der Leser als eigentlicher Adressat der Apostelgeschichte anknüpfen. Er soll sich bewegen lassen von der Verkündigung der Apostel und selbst zum Verkünder in Wort und Tat werden. Als das Werk der Apostel sozusagen fortsetzen, sodass das Evangelium schließlich allen Menschen zuteil wird. Dass er dabei durchaus auch mit Widerspruch, ja sogar Gefährdung des eigenen Lebens zu rechnen hat, macht etwa die Verhaftung und der Prozess des Apostel Paulus deutlich. Gleichzeitig aber folgt der Verkünder des Evangeliums darin den Spuren Jesu Christi, was besonders beeindruckend am Prozess des Paulus zu sehen ist, der in der Apostelgeschichte mit dem Jesu in vielen Details parallelisiert wird. Es geht also der Apostelgeschichte nicht in erster Linie um nackte historische Fakten, mögen solche auch hinter vielen Erzählungen stehen. Es geht ihr in erster Linie um Verkündigung und Orientierung des eigenen christlichen Lebens. Besonders deutlich wird dies auch anhand der kurzen Perikope des zweiten Ostersonntags, den wir üblicherweise als Weißen Sonntag und seit Johannes Paul II. Auch als Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit bezeichnen. Dort nämlich wird uns in einem sogenannten Sammelbericht in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 das Leben der frühen Urgemeinde geschildert. Sammelbericht wird dieser Abschnitt deshalb genannt, weil er im Unterschied zu den vielen Einzelerzählungen der Apostelgeschichte, die besondere Einzelepisoden der jungen Gemeinde schildern, grundlegende und allgemeingültige Verhaltensweisen und Zustände in der Urgemeinde in Form einer Art Zusammenfassung erzählt. Im Duktus der Apostelgeschichte folgt diese Erzählung vom Leben der Urgemeinde auf das in Apostelgeschichte 2, 1 bis 13 geschilderte Pfingstereignis, an das sich in Apostelgeschichte 2, 37 bis 42 wiederum ein Bericht über die Wirkung der Predigt des Paulus, des Petrus, in Gestalt einer großen Bekehrungswelle anschließt. Die Beschreibung vom Leben der jungen Gemeinde veranschaulicht damit also, welche Wirkung der Heilige Geist auf die ausübte, die sich bekehrten. Wenn man die Beschreibung nun liest, wirkt das hier Geschilderte nicht nur sehr idealistisch, sondern im Grunde genommen fast utopisch. Da ist von einer Einmütigkeit der jungen Gemeinde die Rede, die man heute oft genug schmerzlich vermisst, von Gütergemeinschaft, ja von inständigem, fast dauerndem Gebet, sodass man leicht den Eindruck einer totalen Überforderung bekommen kann. Oder angesichts der manchmal nur von geringer Begeisterung geprägten Verhältnissen in manchen unserer heutigen Gemeinden fast resignieren möchte. Aber dabei muss man sich von vornherein bewusst machen, dass hier Lukas zwar tatsächlich gelungenes Christ- und Kirchesein beschreiben möchte, aber sich offenbar durchaus gleichzeitig bewusst war, dass nicht immer überall und dauernd der Fall ist. Er ist also nicht einfach blind für die konkrete Wirklichkeit von Kirche. Vielmehr möchte er seine Adressaten offenbar ermutigen, hier und heute immer neu um ein besseres, authentischeres und froheres Kirchesein zu ringen. Somit ist das Bild, das hier gezeichnet wird, weder Utopie, da tatsächlich einzelne Elemente immer wieder bis heute in der Kirche Wirklichkeit waren und geworden sind, aber eben auch nicht selbstverständliche Wirklichkeit, sondern ein immer neu anzustrebendes Ideal. Wir wollen uns den Text nun ein wenig näher ansehen. Zunächst lässt er sich in zwei Teile gliedern. Der erste bezieht sich, wie man dem vorausgehenden Vers 41 entnehmen kann, auf diejenigen, die sich durch die Predigt des Petrus bekehren und taufen ließen. Das Verhalten dieser Gruppe wird in den Versen 42 und 43 beschrieben. Beide Verse werden dabei durch das Stichwort Apostel zusammengehalten. Der zweite Teil umfasst die Verse 44 bis 47. Gerahmt wird dieser Abschnitt durch die Formulierung bei diesem, griechisch epito auto, was die Einheitsübersetzung mit einer Gemeinschaft in Vers 44 und ihrer Gemeinschaft in Vers 47 übersetzt. In diesen Versen geht es um das Verhalten der ganzen Gemeinde, also nicht nur wie in den Versen 42 bis 43 um das der Neugetauften. Zunächst zur eben erwähnten Gruppe der Neugetauften. Hier werden ganz wesentliche Elemente genannt, die zum Wesen der Kirche und zur Integration in sie gehören. Da ist erstens die Lehre der Apostel. Wir sprechen heute von der Apostolizität der Kirche. Damit ist gemeint, dass die Kirche kein Interessenverein von Leuten ist, die sich aus verschiedenen Gründen heraus zusammengeschlossen haben, sondern die vielmehr auf der Botschaft der Apostel gründet, welche diese in der Gegenwart Jesu gelernt haben und weitergeben. Für uns heute wird hier vielleicht die Mahnung erkennbar, sich nicht den Glauben nach eigenem Geschmack zurechtzulegen, also nur das auszuwählen, was einem, wie man so sagt, etwas zu bringen scheint. Kirche sein beginnt vielmehr dort, wo man sich von der Botschaft des Evangeliums bewegen lässt, nicht die eigenen Kriterien absolut setzt, sondern bereit ist zur Umkehr, zum Umdenken und zur Erneuerung. Denn die Lehre der Apostel ist im Eigentlichen nicht Menschenwort, sondern Zeugnis des in Jesus Christus ergangenen Gotteswortes, das den Menschen zum Heil führen will. Wichtiger zweiter Bestandteil ist die Gemeinschaft. Das apostolische Glaubensbekenntnis bezeichnet die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst mit Liebe, Brüder und Schwestern angesprochen werden, werden wir daran erinnert. Hier wird also als wesentlicher Aspekt von Kirche sein die soziale Komponente deutlich. Christ ist man nicht allein, sondern als Teil des Volkes Gottes, indem wir uns, wie die Anrede Schwestern und Brüder deutlich macht, unsere Mitchristen nicht ausgesucht haben. Glauben ist auch nicht einfach eine persönliche, individuelle Leistung, sondern nährt sich nicht zuletzt auch von dem Glaubenszeugnis, das andere uns schenken. Die Stichworte Brechen des Brotes und Gebete weisen auf den liturgischen Raum. So wichtig das private Gebet ist, gemeinschaftliches Gebet macht uns deutlich, dass wir als Christen zusammen unterwegs sind und einem Ziel entgegengehen. Brechen des Brotes erinnert insbesondere an die Eucharistie, wo, wie die Emmaus-Geschichte erzählt, Christus selbst gegenwärtig ist. Natürlich beinhaltet dies auch eine Dimension, die über die Eucharistie hinausreicht. Denn in der frühen Christenheit schloss sich an die Eucharistiefeier noch häufig eine sogenannte Agape, also ein Sättigungsmahl an. Und wohl jeder von uns hat wohl schon erfahren, wie gemeinschaftsbildend und stärkend ein Mahl sein kann. Eine moderne Form könnten durchaus auch unsere Pfarrfeste sein, wo bei entsprechender Offenheit Fremde zu Freunden werden können. Wenn man nun diese ersten beiden Verse betrachtet, so geht es hier tatsächlich nicht nur um eine Beschreibung, wie es in einer Idealkirche zugeht. Vieles von dem existiert ja bereits in unseren Gemeinden. Wir müssen es nur wieder mehr wahrnehmen und schätzen lernen. Hingegen wird es in den folgenden Versen nun scheinbar doch erheblich anspruchsvoller. Hier werden nun nicht Neuankömmlinge im Glauben, sondern erprobte und bewährte Christen in den Blick genommen. Alle wurden von Furcht ergriffen. Was uns so fremd erscheint, ist nichts anderes als eine Haltung, die sich von der Gegenwart Gottes berühren lässt. Bereits im Alten Testament ist Gottes Furcht Ausdruck vollkommener Frömmigkeit, ihre Wirkung bis hinein in das soziale Handeln hat. Wer Gott fürchtet, kennt auch Rücksichtnahme gegenüber dem Nächsten, wahrt das Recht und strebt nach Gerechtigkeit. Bei den in der Lesung genannten Zeichen und Wunder, die in der Gemeinde geschahen, muss man nicht unbedingt an außergewöhnliche Ereignisse denken, wo wo Christen wirklich Christen sind, geschehen Wunder des Miteinanders, die in einer Welt ohne Gott undenkbar sind. Das eigentliche Wunder ist der folgende Vers, der uns wohl zugleich am meisten Probleme bereitet. Es ist jene Notiz über die Gütergemeinschaft der Urgemeinde. Zunächst einmal zum historischen Befund. Glaubt man den Neutestamentlern, so rekrutierte sich die Urgemeinde vorwiegend aus Galiläern, die nach Jerusalem übergesiedelt waren. Als Leute vom Land mussten sie zusammenleben, arbeiten, wirtschaften und aus dem Verkauf von Immobilien ihren Lebensunterhalt und ihre Mission finanzieren, weil sie in der Stadt ihre erlernten Berufe nur schwer ausüben konnten. Vor dem Hintergrund ihres Anspruchs, die endzeitliche Gemeinde darzustellen, durfte es zudem in ihr keine Armen geben. Ansonsten wäre dieser Anspruch unglaubwürdig gewesen. Die Gütergemeinschaft hat also tatsächlich einen historischen und durchaus auch praktischen Anhalt. In der Verkündigung des Lukas wird nun dieser historische Hintergrund weiter vertieft, und zwar unter Heranziehung eines Ideals, das sich bereits in der griechischen Literatur findet. So wird in einem Werk des griechischen Philosophen Platon der Politeia das sozial-utopische Bild einer Gütergemeinschaft für den Idealstaat entwickelt und auch der römische Redner Cicero zitiert ein Sprichwort der Griechen, wonach unter Freunden alles gemeinsam sei. Das heißt, in der Beschreibung der Urgemeinde wird eine alte Sehnsucht der Menschheit aufgenommen. Grundlage ist nun allerdings nicht das Freundschaftsideal, sondern, wie der Neutestamenter Rudolf Pesch schreibt, die durch den Glauben ermöglichte Einmütigkeit, die wiederum Folge des endzeitlichen Erfüllungsbewusstseins der Urgemeinde ist. Die weitere Kirchengeschichte zeigt, dass dieses Ideal der Gütergemeinschaft immer wieder lebendig wurde und als Korrektiv einer allzu weltlich gewordenen Kirche vorgehalten wurde. Besonderen Niederschlag findet dieses Ideal ja bis heute in klösterlichen Gemeinschaften, allen voran in den von der Benediktsregel geprägten Klöstern. Was aber soll ein sozusagen normaler Christ damit anfangen? Ich meine, hier geht es vor allem um ein kritisches Potenzial, das uns immer daran erinnert, dass Kirche Jesu Christi nicht in dieser Welt aufgehen darf, sondern bereits hier und heute um eine Gemeinschaft ringen muss, in der es keine Notleidenden gibt. Es gibt ein schönes Wort eines der frühen Wüstenmönche, der einmal sagt, wo die Liebe herrscht, gibt es keine Scheunen. Will heißen, die Not des anderen ist immer eine Herausforderung, wie wir mit den uns geschenkten Gaben verfahren. Wenn diese Beschreibung der Situation in der Urgemeinde uns beunruhigt, hat sie, meine ich, bereits viel von dem bewirkt, was wohl auch der Evangelist bei seinen damaligen Adressaten erreichen wollte. Das immerwährende Gebet, auch das ist ein Thema dieser Perikope, wenn von einem einmütigen Aufenthalt der Urgemeinde im Tempel gesprochen wird. Wie die Gütergemeinschaft erscheint uns auch das weltfremd zu sein. Wer kann schon dauernd beten? Auch dieses Ideal des immerwährenden Gebetes versuchte und versucht die Kirche umzusetzen, etwa im Stundengebet, das noch heute von Klöstern und Klerikern praktiziert wird und sozusagen den Tag gebetsmäßig strukturiert. Doch es geht nicht allein um die konkreten Zeiten des Gebetes. Gerade in der benediktinischen Kurzformel des Ora et Labora, des Bete und Arbeite, wird deutlich, dass auch das Tun des Christen Gebet sein kann und soll, beziehungsweise Fortsetzung des Gebetes ist. Arbeit als Lobpreis Gottes? Vielleicht würde das unserem alltäglichen Tun wieder etwas mehr Sinn und Tiefe einhauchen. Vers 47 schließlich beschreibt die Wirkung des Lebens der Urgemeinde auf ihre Umwelt. Die Einheitsübersetzung übersetzt hier: Sie waren beim ganzen Volk beliebt. Authentisches Christsein hat in sich eine missionarische Ausstrahlung. Es wirkt anziehend, weil es im Grunde, wie wir am Beispiel der Gütergemeinschaft gesehen haben, im tiefsten menschlicher Sehnsucht entspricht. Wichtiger als alle pastoralen Konzepte und Missionsstrategien ist das selbstverständliche christliche Lebenszeugnis. Und auch das ist wohl etwas, das Lukas noch einer Kirche des 21. Jahrhunderts zu sagen hat. Mehr als jeder Katechismus ist daher wohl diese kurze Lesung der Apostelgeschichte geeignet, über Christsein und die Gestalt von Kirche zu reflektieren und daraus Folgerungen für die persönliche christliche Lebensgestaltung zu ziehen.
Sie hören Radio Horeb. In der Sendung Höre Israel bereiten wir uns heute auf die Texte des kommenden Sonntags vor. Referent ist Professor Dr. Burkhard Zapfe, ist Professor für Altes Testament an der Universität Eichstätt. Eben im ersten Teil der Sendung haben wir uns die erste Lesung genauer angesehen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47, und überschrieben ist sie mit diesem Satz: Alle, die gläubig wurden, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Dazu haben wir eben den Impuls von Professor Zapf gehört und wir schauen nun auf das Evangelium vom kommenden Sonntag. Wenn Sie mitlesen möchten, wir sind im Lesejahr A. Wenn Sie einen Schott haben zu Hause, dann können Sie da mitlesen. Auf Seite 260 befindet sich das Evangelium oder natürlich in der Bibel. Es ist das Evangelium nach Johannes, Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Also aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Tür verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Soweit die Worte des Johannesevangeliums, Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Wir hören dazu nun die Gedanken von Professor Dr. Burkhard Zapf.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium dieses heutigen Sonntags ist mindestens genauso faszinierend wie die eben gehörte Lesung aus der Apostelgeschichte. Aufgrund seiner Länge will ich mich lediglich auf den zweiten Teil, also die Erscheinung des Auferstandenen, vor dem Apostel Thomas beschränken. Von all den Erzählungen über die Erscheinung des Auferstandenen im Neuen Testament ist wohl die Thomas-Perikope diejenige, die uns am tiefsten berührt. Steht uns doch Thomas, der nicht nur die Auferstehungsbotschaft hören will, sondern sehen, der den Auferstandenen betasten will, sehr nahe. Tatsächlich schreibt einmal ein Kirchenvater sehr schön: Indem Thomas die Wunden Jesu berührt, heilt er die Wunden unseres Unglaubens. Tatsächlich geht es hier nicht um eine mehr oder weniger objektive Beschreibung einer Erscheinung des Auferstandenen, sondern um die Verkündigung der Tatsächlichkeit der Auferstehung. Und damit verbunden das pastorale Anliegen, Menschen, die den Auferstandenen nicht sehen können, dennoch für den Glauben zu gewinnen. So richtet sich der letzte Satz Jesu im Evangelium, selig die nicht sehen und doch glauben, über den Apostel Thomas und die versammelten Jünger hinaus an uns und all die, die eben nicht sehen und doch glauben. Literaturhistorisch geht, so schreibt der große Neutestamenter Rudolf Schnackenburg in seinem Johanneskommentar, das Evangelium wohl auf den Evangelisten Johannes selbst zurück, der mit der Erscheinung des Auferstandenen vor Thomas wesentliche theologische Aussagen seines Evangeliums sozusagen am Schluss nochmals prägnant zusammenfasst. Tatsächlich lässt sich vom Bekenntnis des Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott, ein Bogen ganz zum Beginn des Evangeliums, zum sogenannten Johannesprolog, spannen. Ist doch dort davon die Rede, dass das Wort Gott ist? So Johannes 1,1. Gibt es im Evangelium verschiedene Bekenntnisse unterschiedlicher Menschen zu Jesus, so zum Beispiel des Petrus in Johannes 6, 67 bis 69? So legt der Apostel hier das adäquateste und gefüllteste Bekenntnis zu Christus ab. Ja, der Auferstandene ist für ihn nicht nur Gott, so indem er von meinem Gott und meinem Herrn spricht, der einzige Herr seines Lebens, mit dem er in tiefster Gemeinschaft leben will. Der von uns gerne als ungläubiger Thomas bezeichnete Jünger wird so im Grunde zum Inbegriff des Jüngers Jesu und damit zum Vorbild aller Glaubenden. Betrachtet man nun die Struktur des Evangeliums, so lassen sich mit Stackenburg zwei Linien feststellen. Eine erste bezieht sich auf das Thema Glauben. So folgt einem zunächst heftigen Sträuben des Thomas gegen den Glauben in Vers 25b. Die Aufforderung des Auferstandenen an Thomas, nicht mehr ungläubig zu sein. Und in Vers 27d schließlich die Seligpreisung der Glaubenden. Eine zweite Linie bezieht sich auf die Forderung des Thomas in Vers 25, sehen und nachprüfen zu wollen. Dieser entspricht in Vers 27b und c das Angebot Jesu, dem Verlangen des Thomas zu willfahren, dem wiederum der Tadel Jesu in Vers 29b korrespondiert, auf diese Weise zum Glauben zu gelangen. Aussageziel der Perikope ist es damit, zu einem vertieften Christusglauben zu gelangen, wobei ein Glaube, der sich an das äußere Sehen hält, als defizitär betrachtet wird, gegenüber einem Glauben, der sich an das Wort Jesu hält. Dabei ist dennoch nicht so sehr der Wunsch des Thomas zu sehen und zu betrachten als solcher tadelswert, vielmehr die Haltung, nur aufgrund von bestimmten Bedingungen glauben zu wollen. Dass sich der Auferstandene dennoch darauf einlässt, offenbart ihn als zutiefst barmherzig und gütig. Nicht zuletzt ist dies wohl auch mit ein Grund, wieso der zweite Ostersonntag in der Kirche durch den am kommenden Sonntag heilig gesprochenen Papst Johannes Paul II. Zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit bestimmt wurde. Die Offenbarung des Auferstandenen ist eben Ausdruck der göttlichen Barmherzigkeit. Noch ein paar Worte zu einzelnen Versen. Auffällig ist die scheinbar beiläufige Bemerkung in Vers 24, wonach Thomas nicht in der Versammlung der Jünger war, als Jesus kam. Erzähltechnisch ist dieser Satz natürlich wichtig, um die folgende Aussage des Thomas und das anschließende Geschehen motivieren zu können. Aber vielleicht steckt auch noch mehr dahinter. Wie sich aus Vers 26 entnehmen lässt, geht es hier offensichtlich um ein regelmäßiges Treffen des Jüngerkreises, alle 8 Tage. Allem Anschein nach spiegelt sich hier bereits die Praxis der frühen Kirche wider, sich alle 8 Tage am Sonntag zur Gedächtnisfeier von Tod und Auferstehung Jesu Christi zu versammeln. Dann geht es hier auch um den Ort, an die die junge Gemeinde die Tatsächlichkeit der Auferstehung in der Eucharistie erfahren hat. Man denkt dabei unwillkürlich an die Erzählung der Emmausjünger. Liegt damit vielleicht ein verdeckter Hinweis darauf vor, dass wer sich wie Thomas aus der Gemeinschaft der Kirche ausklingt, sich schwer tut mit dem Glauben, weil ihm die mit dem Glaubenszeugnis verbundene Erfahrung fehlt? In jedem Fall ist die Botschaft der Jünger in Vers 25 die kürzeste Botschaft der Auferstehung. Wir haben den Herrn gesehen. Den Herrn sehen heißt, so viel wie seine Gegenwart leibhaft erfahren zu dürfen. Thomas will jedoch offenbar noch mehr. Er will nicht nur sehen, er will eine leibhaftige Berührung mit dem Auferstandenen, ihm ganz nahe sein. Nicht nur ihn berühren, sondern von ihm berührt sein. Auffällig ist, dass Jesus sich durch seinen Tod am Kreuz identifiziert. Der Auferstandene ist immer auch der Gekreuzigte, der durch seinen Tod das Leben bringt. Es geht also hier offensichtlich nicht nur um ein physisches Betasten, sondern darum, in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen teilzuhaben an seinem Ostersieg. Die Erscheinung des Auferstandenen in Vers 27 ist ganz auf die von Thomas aufgestellte Bedingung hingestaltet. Sie ist die Hinwendung des Auferstandenen an Thomas schlechthin. Deutlich wird darin, dass Osterglaube immer auch Geschenk ist und sich der Auferstandene dabei auch dem Zweifel und dem Unglauben oder zumindest schwachen Glauben nicht einfach verschließt. Und selbst da, wo Menschen nicht bereit sind, das Ihrige zu geben, ist Gott noch lange nicht am Ende. Zum Bekenntnis des Thomas habe ich bereits kurz etwas gesagt. Die Anrede, mein Herr, im Griechischen, o Kyrios mu, findet sich auch in unserer Liturgie, dann nämlich, wenn wir am Beginn das Kyrie Eleison sprechen und damit den auferstandenen Herrn in der Mitte seiner Gemeinde wie Thomas begrüßen und bekennen. Ursprünglich stammt dieser christologische Titel aus dem Alten Testament, wo er in der griechischen Bibel anstelle des Gottesnamens Jahwe verwendet wurde. Es kommt darin zum Ausdruck, dass im auferstandenen Herrn Gott selbst dem Thomas begegnet. Erfahrung der Auferstehung ist Erfahrung des Wirkens Gottes in seiner Hoheit, Macht und Liebe. Wer von Auferstehung Christi spricht, spricht vom Wirken Gottes selbst, der den Tod überwunden hat. Der Weg des Thomas kann vielleicht durchaus auch unser Weg zum Glauben an den Auferstandenen sein. Wie er dürfen auch wir unsere Zweifel, unsere Glaubensnot aussprechen. Wie er sollen auch wir uns das Zeugnis der an Christus Glaubenden schenken lassen. denn niemand kommt allein zum Glauben. Und wie Thomas dürfen auch wir damit rechnen, dass der Auferstandene uns im schwachen und oft angefochtenen Glauben auf die Sprünge hilft, sodass auch wir schließlich bekennen dürfen: Mein Herr und mein Gott.
Sie hören Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung Höre Israel, in der wir uns auf die Texte des kommenden Sonntags vorbereiten. Referent ist heute Professor Dr. Burkhard Zapf, Professor für Altes Testament an der Universität Eichstätt. Ja, eine erste Hörerin hat uns schon erreicht, Frau Schuster aus Waldkraiburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, Dr. Zapf.
Ja, grüß Gott, Frau Schuster.
Grüß Gott, ich hätte eine Frage zur Apostelgeschichte. Es geht darum, heute wird von den Gemeinden immer gehört, dass sie ausgelacht werden, wenn sie mit anderen sprechen und anderen sich bereden. Und da ist es eben, warum war das früher dann nicht so? Warum waren sie früher beliebt und jetzt werden sie ausgelacht?
Das sind unterschiedliche Erfahrungen, die wir auch in der Apostelgeschichte haben. Denken Sie mal an Paulus. Er hat ja auch zum Beispiel die Areopagrede, also diese, wie er in Athen auftritt und hier von der Auferstehung spricht, wird er zunächst einmal ausgelacht. Da heißt es ganz höflich formuliert, darüber wollen wir dich ein andermal hören, weil für einen durchschnittlichen Griechen die Botschaft von der Auferstehung etwas Undenkbares war. Und dennoch heißt es, einige schlossen sich ihm an. Ich denke, das ist eine Erfahrung, eine gewisse ambivalente Erfahrung, die wir auch als Christen immer wieder machen. Es gibt manche Menschen, die sehr aufgeschlossen sind für die Botschaft des Evangeliums, ja, die auch sich danach sehnen und die eigentlich froh sind, wenn jemand davon spricht. Das erfahren wir, aber wir erfahren eben auch die andere Dimension. Ich denke, dass hier Lukas vor allen Dingen zum Ausdruck bringen will, dass wo Gemeindeleben lebendig und harmonisch verläuft, dass das automatisch auf Menschen anziehend wirkt.
Ehrlich, ja. Ich kenne es nicht so.
Ja?
Ich habe Erfahrung gemacht, da sind die Menschen abgewichen. Also da war kein Gespräch von...
Ja, gut, wie gesagt, auch diese Erfahrung wird ja in der Apostelgeschichte auch ganz realistisch dargestellt. Aber ich denke, was wir immerhin auch heute in dieser schwierigen gesellschaftlichen Situation immer wieder erfahren, ist, dass etwa das karitative oder soziale Engagement der Kirche auch weit über den Rahmen der Kirche hinaus hohe Anerkennung genießt.
Ja, das stimmt, ja.
Ist doch richtig. Also ich denke, das ist auch, das sollte man nicht vergessen, ja. Und ich denke, wichtig ist auch, dass man versucht, das Positive da zu sehen, weil das auch für einen selber dann ermutigend ist. Wenn man nur auf das Negative, was nicht funktioniert, schaut, dann ist das natürlich zutiefst deprimierend. Aber ich denke, das entspricht eigentlich nicht unserer Grundeinstellung als Christen. Ja?
Ja, Frau Schuster, herzlichen Dank. Ich hoffe,
ich danke auch.
Ihre Frage ist beantwortet. Ihnen alles Gute und einen gesegneten Sonntag dann.
Das wünsche ich Ihnen auch, ja.
Einen gesegneten Sonntag jetzt.
Danke Ihnen auch, ja.
Ja, Herr Professor Zapf, das ist ein hochaktuelles Thema, das die Frau Schuster da angesprochen hat. Warum waren die Christen damals so beliebt und wir heute nicht mehr? Aber gut, wir werden heute zumindest in Deutschland auch nicht verfolgt, aus dem Grund, dass wir Christen sind. Wir können unser Christentum ja frei leben. Also das muss man schon auch mitsehen, denke ich. Ja.
Ja.
Ich würde da gern zum Evangelium noch überleiten. Das passt vielleicht ganz gut. Sie haben gesagt, oder es steht ja auch drin, der Ausspruch Jesu, selig, die nicht sehen und doch glauben. Wir sehen heute ja Jesus nicht. Wir haben natürlich auch Glaubenszweifel. Aber man könnte doch sagen, wir sind doch in einer glücklichen Situation, weil wir sehen nicht, aber glauben ja doch. Also wir haben ja eigentlich einen Vorteil gegenüber Thomas damals.
Ja, ich denke auch, dass das Ganze eigentlich zur Ermutigung dienen soll. Dass es eigentlich, dass Jesus durchaus auch um unsere Glaubensschwierigkeiten weiß, aber sich um diesen Glaubenssprung, den wir immer wieder machen müssen, darüber, wenn ich das mal ganz menschlich sagen darf, auch freut und das ihm sehr wertvoll ist.
Mhm. Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Stelle. Also man kann sich das auch sehr schön vorstellen, wie das beschrieben wird. Also die Jünger, die zusammensitzen, am Anfang wahrscheinlich noch ängstlich. Das geht uns ja auch oft so, dass man in der Gemeinde zusammensitzt und nicht so genau weiß, was kommt jetzt da als nächstes. Viele Gemeinden in Deutschland werden umstrukturiert und man weiß nicht so genau, wie geht's weiter. Und dass dann eben doch, ja, Christus einfach in die Gemeinde hineinkommt. Das ist vielleicht, Sie haben es auch schön gesagt, das Evangelium und die Apostelgeschichte ja nicht nur ein Text, der schon 2000 Jahre alt ist und heute nicht mehr gültig, sondern ja heute noch genauso.
Und ich meine auch, es ist auch nicht so, dass unser Glaube nur so ein Glaube ins Dunkel hinein ist. Ich denke, dass wir durchaus auch Erfahrungen des Auferstandenen machen dürfen. Also ich denke immer an die Emmaus-Geschichte, diese Geschichte, wo die Jünger dann sagen, brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Ich meine, das erleben wir doch auch immer wieder mal, dass uns das Herz brennt, weil uns ein Wort der Heiligen Schrift trifft und ermutigt, bestärkt und wir denken, dass es wirklich wahr. Und ich denke, solche Erfahrungen sind Erfahrungen des Auferstandenen.
Ja, jetzt haben wir eine nächste Hörerin, die nehme ich gleich dran, und zwar Frau Göck aus. Jetzt habe ich den Ort nicht genau.
Donnersdorf.
Auf Donnersdorf. Grüß Gott, Frau Göck.
Aus Donnersdorf.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Zapp. Sie waren doch mal unser Kaplan in
Richtig, genau. Ich habe gesagt, ich bin heute an Donnersdorf.
Doch, ja. Also ich bin so froh über Ihre Auslegung. Und mir macht das Evangelium abends vorgelesen in der Kirche eine innere Freude. Und ich gehe auch gerne in die Kirche und wir gehen sehr oft in die Kirche. Und wenn uns Leute auslachen, das tut uns doch gar nicht weh. Wir wissen doch für wen.
Ja. Ne? Würde ich also auch bestätigen. Also ich denke aber, dieses Auslachen ist oft auch eine gewisse Unsicherheit. Man
genau.
soll also nicht immer nur darin Feindseligkeit sehen.
No.
Ich denke, dass da manchmal auch eigene Fragen herauskommen. Also das ist immer meine Erfahrung gewesen, wenn man länger mit Menschen spricht und auch den eigenen Glauben dann erklärt und verdeutlicht, dann stößt man viel mehr auf Akzeptanz, als man das zunächst einmal meint. Also ich erlebe das immer wieder auch weit über die über Kirchen engere Kreise hinaus, dass ein hohes Interesse an Glaubensfragen besteht. Das heißt nicht, dass die Leute dann sofort jeden Sonntag in den Gottesdienst hineingehen. Aber die Frage nach Gott und nach dem Sinn des Lebens ist eine Frage, die wohl jeden Menschen irgendwann mal herumtreibt.
Ja. Also ich bedanke mich, wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen.
Danke, ja. Ihnen
und
auch.
Wir sind gern katholisch.
Das ist schön, so höre ich auch.
Gut, herzlichen Dank Ihnen.
Ja, wiederhören, Dankeschön.
Ja. Wiederhören. Ja, das ist ein schönes Schlusswort der Hörerin. Da kann man gar nicht mehr viel sagen. Herr Professor Zapf, wie ist es denn, wenn man die Texte hört? Sie haben schon gesagt, es sind nicht nur alte Texte, sondern ständig neue Texte. Gibt es noch sowas, wo Sie sagen, das könnte man ganz, ganz konkret, praktisch, ja, draus mitnehmen, so für die neue Woche hinein?
Ja, ich meine, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass diese Texte nicht nur für die Menschen vor 2000 Jahren geschrieben wurden, sondern für uns ganz persönlich. Und man sich durchaus auch mal hier hineinversetzt, dass man, als ob man der einzige Adressat dieses Evangeliums oder dieses Lesungstextes wäre und sich fragt, was kann ich dann konkret in meinem Alltag tun, um dem Stück entsprechen zu können. Ich habe gerade, was dieses Kirchesein in der Lesung anbetrifft, dazu einiges gesagt. Da sind ja eine ganze Menge Anregungen. Ich muss ja nicht gleich mein ganzes Vermögen verkaufen, um Christ zu sein, sondern es gibt sehr viele Ansatzpunkte, wo ich also mein Christsein in Freude leben kann. Da gehört der Gottesdienstbezug dazu, da gehört auch das gemeinsame Gebet dazu, da gehört eben auch das gemeinsame Lesen in der Heiligen Schrift, möglichst vielleicht sogar täglich, zumindest allein in der Heiligen Schrift mal zu lesen, dazu. Das sind solche Elemente, so Fixpunkte, in denen das eigene Christsein lebendiger werden kann.
Ja, herzlichen Dank dafür, Herr Professor Zapf. Wir werden gleich, Sie haben es gesagt, das Gebet ist auch so eine Quelle, mit Ihrem Segen abschließen. Davor aber noch an alle Hörerinnen und Hörer der Hinweis, das war jetzt die Sendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben uns heute die Texte angeschaut vom kommenden Sonntag, das ist der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Und wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht auch verschenken möchten, das ist ja auch möglich, dann haben Sie dazu folgende Möglichkeiten. Sie können sich einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst. Der hat die Telefonnummer 08328 921 120. Und die Kollegen vom CD-Dienst, die sind dann wieder ab Montag um 9 Uhr für Sie erreichbar. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@hore.org. Oder wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie sich natürlich auch ein Podcast auf unserer Homepage herunterladen auf www.hore.org. So viel zu den Möglichkeiten, wie Sie an unsere Sendung kommen, wenn Sie sie noch einmal hören möchten. Und Herr Professor Zapf, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken und bitte Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen.
Ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht ihn in Frieden. Halleluja, Halleluja.
Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten und schönen zweiten Ostersonntag, Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit.
Danke, das wünschen wir Ihnen auch. Alles Gute und viele Grüße nach Eichstätt.
Danke.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen einen gesegneten Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, wo auch immer Sie sind und vielleicht die Heiligsprechung aus Rom mitverfolgen. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.